This is the last call for all remaining passengers traveling to Australien.
Willkommen. Wir sind heute hier, um euch etwas über unsere Auslandserfahrungen in Australien zu berichten. Wen meine ich mit wir? Das sind Henrik und ich, Florian. Aber erstmal zu dir, Henrik.
Ja, hallo zusammen. Also ich freue mich jetzt, euch in der nächsten halben Stunde ungefähr ein bisschen darüber zu berichten, wie der Auslandsaufenthalt in Australien war, was ich in Australien so unternommen habe, auch was man an Vorbereitung unternehmen muss, um nach Australien zu gehen, warum ich das Ganze empfehlen kann und auch nicht empfehlen kann und euch einfach ein vollumfängliches Bild zu geben, wie der Auslandsaufenthalt in Australien so gelaufen ist und euch vielleicht auch am Ende dazu motivieren kann, auch eben mein Auslandssemester dort in Sydney einfach selbst durchzuführen.
Genau, und wir haben beide einen eigentlich relativ ähnlichen Background, kommen beide vom Hasso-Plattner-Institut an die UTS in Sydney, das ist die University of Technology dort, und könnten aber trotzdem jetzt vom Weg her nicht in andere Richtungen sein. Deswegen, genau, auch gerade wenn ihr im naturwissenschaftlichen Bereich seid, ist das ja eine sehr große Bereicherung. Also jetzt erstmal uns und unseren, genau, zu unserer Motivation.
Ja, ich kann gerne mal anfangen und vielleicht mich auch noch kurz vorstellen, wo bin ich gerade im Studium, wann habe ich das Auslandssemester gemacht. Ich befinde mich gerade zum Ende des Masters hin, also bin jetzt im vierten Mastersemester und habe auch im dritten Mastersemester dann mein Auslandssemester in Australien gemacht und wollte das Ganze eigentlich schon ein bisschen früher machen. Wegen Corona muss es leider leicht verschoben werden, aber genau, also ich habe das dann eben noch integriert bekommen und war eine sehr große Bereicherung meines Masters auf jeden Fall. Wie Florian schon gesagt hat, wir beide studieren Informatik. Heißt, ich habe dann dort auch an der UTS die Möglichkeit gehabt, Informatikkurse zu belegen und eben auch andere Fachkräftekurse zu belegen. Und ja, wollte auf jeden Fall während des Masters ein Auslandssemester machen, weil die Möglichkeit sich einfach sehr stark ergeben hat. Habe mich dann ein bisschen informiert, wo kann man das Ganze machen, was gibt es denn an Partnerhochschulen oder Partneruniversitäten, was gibt es an Erasmus-Möglichkeiten, und ja, da ist am Ende dann die Wahl auf Australien gefallen, und warum das Ganze der Grund war und was man in Australien machen kann, erzählen wir euch dann jetzt im Laufe der nächsten halben Stunde, aber vielleicht erstmal zu dir, Florian, kurz, wie sieht das bei dir aus?
Na, bei mir war die Bewerbung für Australien auf jeden Fall deutlich spontaner, gerade halt mit dem Background, zwei Erasmus-Semester in Spanien davor gemacht zu haben. Gerade in der Corona-Zeit war das dann halt doch ein ziemlicher Kontext-Switch nochmal. Und ja, jetzt halt die Chance gehabt zu haben, an die UTS zu gehen und noch den Master fertig zu machen, war auf jeden Fall sehr angenehm.
Genau, dann vielleicht noch eine Anschlussfrage gerade, und zwar, ich bin ja jetzt wieder in Deutschland nach dem Auslandssemester, bin vor ein paar Wochen dann zurückgekommen, also wir waren beide von Ende Juli 2022 bis Anfang 2023 in Australien, und ja, ich bin jetzt wieder in Potsdam, um meinen Master abzuschließen. Aber wie sieht es denn bei dir aus, Florian, wo bist du gerade?
Ja, tatsächlich aktuell noch in Australien, weil es die Möglichkeit sogar über die Uni Potsdam gegeben hatte, ein zweites Semester dort zu bleiben, was jetzt natürlich meine Pläne auch etwas geändert hat. Für mich war es auch jetzt den Master abschließen eigentlich. Und so habe ich noch etwas mehr Flexibilität, kann auch endlich mich ein bisschen mehr auf die Kurse konzentrieren, auf die ich spontan Lust habe, nicht mehr, um halt Leistungspunkte fertig zu machen. Und das hat auch schon ein cooles Gefühl, dass das so funktioniert einfach, obwohl es gerade so viele Krisen gibt. Also ist schon ja sehr dankbar, jetzt im Sommer hier am anderen Ende der Welt zu sein, während es in Deutschland ja noch ein bisschen kälter ist.
Ja, das kann ich auf jeden Fall bestätigen, dass es hier einen ordentlichen Kälteschock wieder gab, als ich so gekommen bin. Genau, aber vielleicht könnt ihr Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt schon daraus ableiten, dass es uns beiden vielleicht nicht so schlecht gefallen hat in Australien und wir es wieder machen würden, oder sogar Florian eben jetzt direkt seinen Auslandsaufenthalt dort verlängert hat. Genau, deswegen vielleicht erstmal ganz kurz, um einzusteigen dann thematisch in das Thema, wie war das Auslandssemester, was haben wir gemacht? Vielleicht ein kurzer Rückblick von dir, Florian. Wie hat es dir gefallen? Würdest du es wieder machen?
Auf jeden Fall. Also für mich war das alles, ja, wie gesagt, sehr spontan nach Australien zu kommen. Ich war halt nur kurzzeitig dann halt auch wieder in Deutschland, da dann viel unterwegs und dann wirklich so eine Woche vorher merkt man, oh, jetzt geht's dann schon los. War auf jeden Fall sehr spannend, weil der erste Tag komplett regnerisch, halt über einen Tag Flug allein hinter sich. Denkt man sich so, okay, es ist schon sehr ähnlich, wie man sich die Kultur halt vorstellt. Und warum ist man dafür gerade ans andere Ende der Welt gereist? Aber dann merkt man erstmal, was für eine riesen Studi-Community hier ist, wie einfach auf einem Campus so die gleiche Anzahl an Studierenden ist wie in Potsdam. Das ist schon impressive zu sehen, so auch gerade, weil hier einfach mehr in die Höhe gebaut wird, ist man dann halt einfach im Studentenwohnheim, das halt 21 Stockwerke hat. Ist schon ein lustiger Kontrast und man appreciated das halt auch sehr. Gerade jetzt, wir hatten das Glück, dass das Wetter dann besser geworden ist, man halt Roadtrips machen konnte, wirklich einfach mit den Leuten spontan was unternimmt, was man halt in Deutschland schon gar nicht mehr so gewöhnt ist, gerade jetzt so nach dem ganzen Corona. Es ist einfach, ja, einfach sehr spontan und flexibel einfach und sehr ereignisreich. Also ich habe von vielen Leuten jetzt schon gehört, also auch gerade nach den Erasmus-Semestern, dass sich die Leute nach der Zeit zurücksehen. Also ist, glaube ich, ein guter Go-To-Punkt.
Ja, das klingt doch sehr, sehr spannend und nach einem super Auslandssemester. Und ich kann das Ganze eigentlich nur bestätigen. Also für mich war das jetzt das erste Auslandssemester. Ich hatte davor noch keine Erasmus-Erfahrung oder keine Auslandspraktika-Erfahrung oder ähnliches. Und bin deswegen vielleicht nochmal mit einer anderen Einstellung als Florian dran gegangen, weil für mich das irgendwie recht unbekannt war. Wie läuft so ein Auslandssemester ab? Wie läuft die Uni dort ab? Was macht man dann sonst während des Auslandssemesters, wenn man jetzt in ein neues Umfeld reingeworfen wird? Aber ja, also für mich war das eine sehr, sehr, sehr angenehme Erfahrung und auch eine sehr bereichernde Erfahrung für mich persönlich, würde ich jetzt rückblickend sagen. Und ja, also man konnte eben neben dem Kennenlernen von Australien als Land, was ja landschaftlich auch sehr viel zu bieten hat, und dem Studieren an eben der UTS, was meiner Meinung nach auch eine sehr angenehme Umgebung ist, um Auslandssemester zu machen, auch sehr viel einfach neue Leute kennenlernen, sehr viel die Zeit dort genießen und nochmal was anderes auch stadtgrößenmäßig sehen, wie Florian schon angesprochen hat, als man es jetzt irgendwie in Potsdam gewöhnt ist. Also ich will es auf jeden Fall wieder machen und kann auch jedem von euch empfehlen, nach Australien für ein Auslandssemester zu gehen.
Und genau, wir sprechen jetzt mal ganz kurz über die Hürden, weil das ist immer das, was man am ehesten im Blick hat und sich so denkt, okay, kann ich das machen? Komme ich raus und kann ich das überhaupt bezahlen? Also es ist schon deutlich teurer als Deutschland, gerade auch das erstmal alles mit dem Flug zu organisieren. Aber ihr müsst bedenken, der Partnerplatz ist in der Regel komplett übernommen und ihr habt dann einfach die Möglichkeit, dort zu studieren und halt auch zu arbeiten. Und man verdient da halt einfach in Casual Jobs zweimal so viel. Also man kann da schon wirklich viel mitnehmen, wenn man wirklich will. Und ja, ich glaube, das ist für mehr Leute zugänglich, als man immer denkt, weil gerade Australien immer noch so ein bisschen vielleicht erschreckend wirken kann. Aber man sieht jetzt, gerade wenn man die Leute hier kennenlernt, jeder war davor schon mal irgendwie irgendwo auf der anderen Ende, am anderen Ende der Welt in der Uni oder so. Also das ist schon eine Erfahrung, gerade die ganzen Leute zu treffen und da jetzt auch überzuleiten zu dem Punkt generell University. Genau, wie würdest du denn sagen, Henrik, sind für dich die Unterschiede? Gerade auch bei deinen Kursen. Du konntest jetzt ein bisschen freier werden als am HPI.
Ja, genau. Also erstmal allgemein universitätsmäßig würde ich sagen, dass die UTS sehr, sehr modern ist und für Studierende versucht, ein bestmögliches Lernen und Lehrklima zu schaffen. Das heißt, wir hatten da wirklich einen Top-Campus, der super zentral gelegen ist, mit super schönen, super modernen Gebäuden, einer riesengroßen Bibliothek und Arbeitsräumen, in denen man sich einfach sehr gut auch dann zum einfach Lernen und zum Austausch mit anderen Studierenden zurückziehen konnte. Und ja, zu den Unikursen kann ich sagen, ich habe eben, wie Florian gesagt hat, die Freiheit gehabt, ein paar Kurse zu wählen, die nicht unbedingt meinen Kerninformatik-Fokus haben mussten, und habe damit die Möglichkeit gehabt, ein bisschen über den Tellerrand zu schauen, neue Bereiche kennenzulernen, habe dort irgendwie einen Financial Modeling-Kurs gemacht, jetzt um in das Thema mal reinzuschnuppern und darüber einfach nochmal sehr viele Leute kennenlernen können, die in einem komplett anderen Bereich aktiv sind, und in den Kursen dann auch viel Austausch gab mit den Leuten, wo alle irgendwie sehr offen waren, auch bereit waren, mir vielleicht ein paar Dinge zu erklären, von denen ich durch mein Studium keine Ahnung hatte. Und dann hatten wir sonst eben noch eigentlich jeden Tag die Möglichkeit, an der Uni uns dann nochmal Nachmittag zusammenzusetzen, auszutauschen, auch Klausuren in der Bibliothek zu lernen. Und ja, ich fand, die Uni war ein sehr angenehmes Umfeld, in dem man sich gut auf die Unikurse vorbereiten konnte. Auch inhaltlich fand ich die Kurse, die ich jetzt belegt habe, spannend. Muss man natürlich immer schauen, was hat man denn an Möglichkeiten, Kurse zu belegen. Zum Belegungsprozess kommen wir später dann auch nochmal zurück, wo wir euch ein bisschen erzählen, wie läuft das ab, wie kann man eigentlich die Kurse bekommen, die man am Ende auch haben möchte. Genau, aber vielleicht jetzt erstmal zu dir, Florian, zurück. Hast du noch Dinge zu ergänzen?
Ja, klar. Also, das ist so jetzt den Part, den man wahrscheinlich auch so erwartet hat. Klar, und die kommt auf einen zu, ist ja auch in der Fremdsprache in Englisch, wo man merkt, so, da kommt man sehr schnell rein, das ist alles entspannt. Aber was für uns, glaube ich, auch viel im Vordergrund stand, war noch so dieser Social-Aspekt beim Studieren. Und der ist schon anders. Also, es gibt hier die Clubs, bei denen kann man teilnehmen, das kann man so vergleichen mit so einer Mischung aus Hochschulsportkursen, aber halt mit so einer Community dahinter halt auch, das gibt es dann für Musik, aber auch für Boardgames, für alles Mögliche. Es gibt eine Taylor Swift Community, wo man sich denkt, okay, ist doch auf jeden Fall amerikanischer Einfluss enthalten. Und ist auf jeden Fall sehr cool gewesen, dass ich zum Beispiel dann hier einfach Fußball weiter spielen konnte. Es heißt hier Futsal, ist so Indoor. Und es gibt eine Auto-Society, wo man einfach so Upsailing lernt. Und das ist dann, dafür geht man in die Blue Mountains. Da hat man halt auch schon so eines der ersten Buzzwörter hier in Sydney. Und kann dann guided mit den Club-Leaders, man merkt schon, ich spreche sehr viel Englisch immer noch, zusammen, ja, einfach klettern gehen. Das ist dann alles übernommen von der Uni. Ebenso halt das Essen. Es gibt hier jeden Tag gratis Frühstück in der Uni, von Montag bis Freitag. Und dann auch zwei, jetzt sogar dieses Jahr dreimal die Woche, einfach Free Dinner. So, und das ist schon cool. Und das boundet halt, weil man halt immer wieder so ein Event hat, wo man mit den Leuten so zusammenkommt. Und das ergänzt sich dann halt fließend so mit den Unikursen. Das heißt, man hat da teilweise, verbringt da den ganzen Tag und denkt sich, cool, so kann es weitergehen. Und ich glaube, das hat einfach das so geprägt. Jetzt die Uni-Feste selber, das ist ja bei uns gar nicht denkbar, dass die halt eine komplette Uni zum Teil halt öffnen für eine große Party. Und das macht halt schon einiges her. Wie fandest du das, Henrik? Gerade Partys, was war da dein Highlight? War es eher Kulturschock, wenn man so nah in Berlin wohnt? Oder?
Naja, also es war schon recht anders als Berlin. Aber ja, wie du schon gesagt hast, also es war eigentlich immer was los an der Uni. Es gab regelmäßig von diesen Studentenclubs organisierte Veranstaltungen, einfach nur zum Austausch über bestimmte Themen, aber auch einige Partys, die von der Uni direkt organisiert wurden, wo man auch wirklich sehr gut die Möglichkeit hat, Leute kennenzulernen und auch gut mal feiern zu gehen. Und ja, also ich meine, allein in der Uni gab es da schon viele Möglichkeiten und außerhalb der Uni natürlich auch in Sydney gibt mehr als genug Möglichkeit, mal in eine Bar zu gehen, mal in einen Club zu gehen. Und ja, also eine Stadt, ist eine sehr angenehme Stadt zum Leben, auf jeden Fall Sydney, würde ich sagen.
Ich würde auch sagen, man feiert mehr als in Berlin, gerade weil man halt auch mit den etwas extrovertierteren Leuten umgeben ist, die dann halt so ein Programm schon wahrnehmen. Aber es ist halt auch lustig. Also hier gibt es wirklich regelmäßig Events, man kann jeden Tag halt feiern gehen. Es ist bedeutend teurer, aber man weiß sich da über die Zeit dann auch schon zu helfen und merkt halt am Ende, gibt es durch diese ganzen Free-Events, durch die vielen Veranstaltungen, durch die ganzen wirklich Angebote auch von der Stadt. Es gibt Drohnenshows, es gibt wirklich einmal die Woche Feuerwerk, so for free alles. Da merkt man schon, dass die Stadt wirklich auch viel in Lebensqualität investiert. Und da kann man Statistiken zufolge ja auch sehen, dass Australien eine der lebensreichsten Städte ist. Das kriegt man schon mit, auch wenn man nur ein halbes Jahr oder vielleicht dann auch länger hier ist. Viele Leute wollen zurück und ja, viele Leute bleiben auch. Also wenn auch nur temporär, gibt es hier sehr coole Möglichkeiten und nach Deutschland kann man ja dann wieder zurückkommen, um sein Studium abzuschließen, aber man lernt viel kennen.
Genau, und vielleicht noch als Ergänzung zu dem ganzen Thema irgendwie Angebote der Uni, wollte ich noch kurz drüber sprechen, wie internationale Studierende aufgenommen werden und integriert werden. Und das ist wirklich sehr, sehr gut organisiert. Also allein das irgendwie Onboarding für die UTS, am Anfang hat man einige wie so Moodle-Module, die ein bisschen einführen darin, wie funktioniert die UTS, was kann man dort machen, wie kann man sich mit anderen Leuten austauschen. Und dann auch, sobald man ankommt, hat man erstmal 3 Tage Orientation Days, wo man nochmal vor Ort dann eingeführt wird, wie funktioniert Studieren dort, welche Supportmöglichkeiten hat man vor Ort, was ist an Social Life für Studenten und Studentinnen auch möglich. Und ja, man wird sehr stark an die Hand genommen. Es gibt extrem viele Angebote für Studierende vor Ort, wo auch dedizierte Dinge angeboten werden, die nur für internationale Studierende möglich sind. Und damit hat man irgendwie gar nicht die Gefahr, da ein bisschen abgehängt zu werden, sondern findet automatisch sehr viele andere internationale Studierende, mit denen man dann Zeit verbringt, hat sehr viel irgendwie Partys, die man machen kann. Wenn man nicht so der Partytyp ist, kann man dann auch einfach über diese ganzen studentischen Societies sich mit Themen, die einen interessieren, einfach beschäftigen, sich austauschen mit anderen. Und ja, das fand ich sehr angenehm, dass man da wirklich super mitgenommen wird, super integriert wird und niemals irgendwie nur den Eindruck hatte, dass man so ein, weiß ich nicht, internationaler Studierender ist, der halt da ist, aber nichts mit der Uni zu tun hat.
Hast du dich dann gut integriert gefühlt, Henrik?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe eben in der Uni ja, wie gesagt, sehr viele Angebote gehabt. Und ein weiterer Punkt, der sich da so ein bisschen mit anschließt, war dann auch das UTS Housing, was vielleicht der nächste Punkt ist, den wir kurz ansprechen können. Und zwar hat man, wenn man eben dann nach Sydney zieht, ja die Möglichkeit, sich entweder auf dem freien Wohnungsmarkt eine Wohnung zu holen oder in das Studentenwohnheim der UTS zu gehen. Beides hat seine Vor- und Nachteile, von denen vielleicht Florian auch noch später erzählen kann. Aber ich habe dann mich fürs UTS Housing entschieden, weil man dort sehr sicher einen Platz bekommt, wenn man sich früh genug bewirbt und einfach die Sicherheit hat, dass man eine sinnvolle Wohnung hat in einer 6er-WG, die nicht super günstig ist, aber auch nicht super teuer. Also ich würde sagen, vielleicht so grob Durchschnittspreis in Sydney und damit in der WG dann auch mit 5 anderen Personen zusammenwohnt, die potenziell auch internationale Studierende sind. Also ich habe mit 4 International Students zusammengewohnt und einem Australier und hatte damit dann auch irgendwie schon so meine Freundesgruppe, mit der man anfangen konnte, Dinge zu unternehmen. Und fand es sehr angenehm, dass man dann sehr zentral, sehr nah an der Uni gewohnt hat und damit die Möglichkeit hatte, sich nochmal dann auch an der Uni weiter mit anderen Leuten zu connecten. Aber ein großer Nachteil, sag du gerne.
Ja, also wenn man sich mit so typisches Studentenleben vorstellt, so mit anderen zusammenwohnen, so auf dem gleichen Floor leben, auch so vielleicht ein bisschen amerikanisch, dann kann man das schon ganz gut als Vergleich nehmen. Also ist schon cool, man trifft halt auch immer wieder Leute und hat da wirklich coole Events um sich rum, aber halt auch viele einfach, die dann hochgehen und dann auch mal so inoffiziell Bierpong spielen. Also das gibt schon einiges her. Es gibt gerade bei dem Thema Housing halt die ganze Community dahinter. Also man kann das halt auch auswärts machen, aber da wird jetzt wahrscheinlich Henrik darauf eingehen, was einer der Nachteile ist.
Genau. Also wie gesagt, es gibt sehr viele Vorteile. Man hat dann dort seine Dachterrassen, auf denen man abends sich gemeinsam treffen kann, Zeit verbringen kann. Aber es gibt einen kleineren Nachteil, der mich jetzt überhaupt nicht gestört hat. Also ich habe die ganze Zeit im Wohnheim gewohnt, aber man hat so ein bisschen Einschränkungen, wenn es um Besuch geht. Das heißt, man muss immer aufwendig die Personen, die einen besuchen, kommen, unten am Empfang anmelden. was ein bisschen nervig ist, an sich kein Problem ist. Die sind auch trotzdem sehr, sehr offen, die Sicherheitsmitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Aber es ist halt trotzdem ein bisschen nervig, weil man jedes Mal, wenn man Besuch hat, dann unten nach unten gehen muss, irgendwie einen QR-Code scannen muss und dann damit Besuch oder Freunde, wie auch immer, reinlassen kann.
Das ist so ein Kulturding halt mit dem Thema Privatsphäre. Da sind wir in Deutschland noch ganz stolz drauf, aber da merkt man schnell in Australien, das ist eher westlich geprägt, auch bei Amerika, da ist Datenschutz weniger wichtig einfach in der Gesellschaft und das dann halt eher ist ein Thema der Sicherheit, aber man gewöhnt sich dran. Es sind halt dann Kameras so, aber man fühlt sich auch wirklich sicher. Also ich habe mich, glaube ich, in keiner Stadt bisher so sicher gefühlt. Ich wüsste nicht so, ja, woran ich je Angst oder irgendwas hatte. Also ich habe mich immer richtig happy gefühlt. Auch die Leute, man kommt selbst nachts noch mit denen ins Gespräch. Das ist schon sehr amüsant. Also deutlich offenere Leute, auch sehr, es wirkt sehr jung, also weil der demografische Wandel gefühlt in der Innenstadt noch nicht angekommen ist. Und das ist halt auch wirklich, ja, einfach cool zu sehen. Und dann hat man natürlich auch einfach so das Meer direkt dran, kann halt wirklich surfen ausprobieren oder wirklich auch regelmäßig halt einfach dem nachgehen. Das ist schon sehr witzig. Was würdest du noch gerade so bei Sport sagen? Du hast ja tatsächlich ein Surfboard gekauft.
Ja, ich wollte noch kurz das Thema Housing abschließen, weil ich ja gesagt habe, du hast dann nicht mehr im UTS-Housing gewohnt, sondern hast dich auf dem privaten Wohnungsmarkt umgeschaut und dort eine Wohnung gefunden. Heißt, das ist eben die zweite Option, dass man sich selbst eine Wohnung sucht und dort dann flexibler ist, auch aus der Wohnung schon früher ausziehen kann, weil das UTS-Housing 6 Monate Mietdauer vorschreibt und man dann, eben wenn man Nachmieter hat, auch früher rauskommt. Aber eben, falls man dann weiß, man möchte vielleicht die letzten 1,5 Monate, in denen die Uni nicht mehr stattfindet, eher mehr reisen, dann macht es auch Sinn, sich, wenn man in Australien angekommen ist, dann eine Wohnung zu kümmern vor Ort. Ist auf dem privaten Wohnungsmarkt möglich. Man braucht halt dann einiges mehr an Zeit und Aufwand, den man da reinstecken muss, um dann eine passende Wohnung zu finden. Preislich kommt man ungefähr bei dem raus, was man auch für das Studentenwohnheim zahlt. Genau, also ich glaube, da muss man ein bisschen abwägen, wie viel Zeit möchte man noch in Sydney verbringen? Möchte man eher die Lösung wählen, die im Voraus einfach ist und wo man sicher eine sinnvolle Wohnung hat, eben dann Studentenwohnheim? Oder möchte man ein bisschen flexibler sein und wählt dann auf dem freien Wohnungsmarkt eben eine Wohnung? Und genau, also da kann ich auf jeden Fall beide Seiten empfehlen, beziehungsweise beides ist gut möglich. Florian hat zuerst im Studentenwohnheim gewohnt und ist danach umgezogen und hat eben im Wohnheim einen Nachmieter gefunden und damit so ein bisschen das Beste aus beiden Möglichkeiten vereint. Aber ja, da müsst ihr euch einfach selbst am besten informieren, wie lange wollt ihr in Sydney bleiben? Passt es für euch mit diesen kleinen Einschränkungen, die es im Wohnheim gibt oder nicht? Und habt ihr eben auch die Zeit und wollt ihr euch auf dem privaten Wohnungsmarkt umschauen, um euch dann eine Wohnung zu suchen. Und die dritte Möglichkeit für eine Wohnung ist, man holt sich vorher keine Wohnung und zieht in Hostel ein, die ersten 2, 3, 4 Tage oder Wochen. Ja,
1, 2 Wochen. Es kann natürlich wirklich beide Enden geben, ja.
Und sucht sich dann vor Ort eine Wohnung. Das haben auch sehr viele Personen gemacht, die dort studiert haben.
Das funktioniert auch erstaunlich gut. Also wenn man dann wirklich darauf angewiesen ist, findet man innerhalb von einer Woche was. Also auch, es gibt ja so viele verschiedene Bezirke. Sydney, muss man sich halt vorstellen, ist halt deutlich größer als Berlin. Nicht nur so von der Population, auch einfach von der Größe ist 11-mal größer als Berlin einfach. Und darauf verteilen sich dann halt auch die Leute. Das heißt, man hat da schon auch recht viel Land und Gebiete, die halt trotzdem gut angebunden sind. Also auch Public Transport funktioniert schon. Also man kann auch wirklich schon in Nord-Sydney oder sowas wohnen, wenn man sich halt darauf einlässt. Das Coole ist halt wirklich nur diese Nähe zur Uni und darum, da ist dann halt auch privat der Wohnungsmarkt natürlich am begehrtesten. Also jetzt, das ist halt das abschreckendste Beispiel, gehen halt teilweise die privaten Einzimmerwohnungen für $900 die Woche weg. Standardpreis wäre halt so $300 die Woche. Da ist man dann halt ganz gut dabei.
Genau, also um das Thema abzuschließen, informiert euch selbst, was für euch die Kriterien sind für eine Wohnung und Studentenwohnheim können wir beide empfehlen und kann man eben auch den ersten Monat machen und danach sich selbst auf dem Bonusmarkt umschauen, um dann eine langfristige Lösung zu finden, die für einen vielleicht ein bisschen besser passt.
Genau, aber man denkt immer, es ist alles so. Achso, ich wollte noch kurz sagen, man denkt immer, es ist alles so formal, aber am Ende des Tages geht das auch alles deutlich flexibler, als man sich das vorher vielleicht vorstellt.
Genau, ja. Dann wollte ich jetzt zurückkommen auf deine Frage Richtung Surfen oder Freizeitgestaltung. Genau, also in Sydney hat man so ein bisschen den Vorteil, dass du eine Großstadt hast mit großem Business District, vielen Hochhäusern, aber daneben dann auch viel Natur, viele Strände, die man in 30 Minuten bis 60 Minuten sehr gut erreicht und deswegen eigentlich freizeitmäßig alles machen kann. Am Strand Volleyball spielen, am Strand surfen, irgendwie mal in Park in der Nähe gehen oder mal wandern im Freizeitpark.
Ja, das ist ja Botanischen Garten bis halt Royal National Park. Ist dann halt
ja, ich schon
meine von Elbsandsteingebirge, kann man sich vorstellen, bis halt den spanischen Strand. Halt alles in einer Stadt. Also das ist schon ein guter Kontrast.
Genau, und habe ich mir eben auch am Anfang ein Surfboard gekauft, nachdem ich so ein Surfcamp dort gemacht habe, was auch über die Uni vergünstigt angeboten wird, und war dann eigentlich jede Woche mindestens einmal surfen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, hatte davor keinerlei Vorerfahrung, aber habe das dort wirklich super schätzen gelernt, dass man die Möglichkeit hat, und kann es auch jedem von euch empfehlen, das dort mal auszuprobieren und zu schauen, ob es was für euch ist oder eben auch nicht. Aber sonst kann man seine Zeit ja auch anders am Strand verbringen, einfach ein bisschen schwimmen, ein bisschen sich sonnen, weil man ja doch sehr viele Sonnentage hat.
Ja, also so gut chillen wie in Sydney kann man auch, glaube ich, in wenigen Städten. Deswegen ist es auch so lebenswert. Also allein mit der Natur und dem Wasser so nah und wirklich so viele Strände, das ist schon cool. Also Hendrik, kannst ja auch sagen, du warst ja eigentlich gefühlt jedes Wochenende auch an einem anderen Strand. Musste schon immer so abwägen, wo geht man jetzt eigentlich wieder hin, weil man war schon wieder über einen Monat nicht mehr da. Also man kommt schon gut rum und Public Transport ist halt wirklich insgesamt doch gut, also es funktioniert halt. Es ist halt nur auch ein ganzes Stück teurer, man hat leider kein Semesterticket. Also das sind so die kleinen Sachen, wo man mehr bezahlt, aber ansonsten schon sehr empfehlenswert.
Genau, und jetzt neben Sydney selbst gibt es ja in Australien noch ein paar andere Dinge zu sehen. Wie sah so deine Reiseerfahrung aus, Florian? Bist du viel rumgekommen? Warst du eher in Sydney?
Ja, ich war, glaube ich, im Vergleich zu den meisten hier sogar wenig reisen. Ich war auf der East Coast halt unterwegs, also von Sydney hoch nach Brisbane, über Byron Bay. Das sind dann halt oft 5 bis 7 Tage Trips, die man macht in den Student Vacations. Davon gibt es 2. Manche gehen nach Fidschi, wie zum Beispiel Hendrik, oder andere fliegen dann halt nach Melbourne oder sogar nach Neuseeland für die Zeit. Also Reisen, dadurch, dass die Distanzen eh so groß sind, ist halt in einem ganz anderen Ausmaß als in Europa. Aber ich bin dann hochgefahren an die East Coast, mir hat das richtig gefallen, deswegen bin ich beim zweiten Mal dann noch das Stück weiter von Brisbane hoch über Townsville. Und ja, man merkt halt, dass man zwar viel fahren muss, aber dann halt wirklich abwechslungsreiche Gebiete hat. Zum Beispiel Whitsundays war halt der Darstellungsort für so Pirates of the Caribbean und da kann man dann halt einfach so eine eintägige oder zweitägige Segeltour machen. Oder Magnetic Island, man kommt hin und hat so das Gefühl, man ist ja halt wirklich im Film oder so. Also das sind schon coole Momente, auch mit den verschiedenen Tieren. Da kann, glaube ich, Hendrik sogar fast noch ein bisschen mehr sagen, weil du bist ja jetzt gerade auch bei der Rückreise noch mal eine Woche länger rumgereist, dass genau, das so also ein essentieller Teil einfach wird, dass das Reisen dazugehört. Und das ist sehr cool.
Jo, genau, auf jeden Fall. Also ich kann das eigentlich nur bestätigen, was Florian gesagt hat. Man hat diese Student Vacations, die Florian angesprochen hat, 2-mal pro Semester, was 2 vorlesungsfreie Wochen sind, die irgendwie zur Mitte des Semesters stattfinden und zum Ende vor der Klausurenzeit. Das heißt, man hat da dadurch die Möglichkeit, 2-mal eine Woche Urlaub zu machen, wenn man möchte. Und genau, sonst neben irgendwie der East Coast, die man sehr gut über Roadtrips sich anschauen kann, kann ich auch Melbourne empfehlen, dort ein paar Tage zu verbringen und dann nördlich von Melbourne die Great Ocean Road zu fahren. Eben eine sehr schöne Straße mit vielen Sehenswürdigkeiten oder Monumenten, die man sich dann auch 2 Tage gerne anschauen kann. Und genau, es gibt ja auch noch viel mehr in Australien, was man sich noch anschauen könnte. Also zum Beispiel irgendwie das Outback, die Westküste, was ich jetzt beides überhaupt nicht gemacht habe, weil man durch diese ganzen Möglichkeiten nicht dazu kommt, überhaupt sich jeden einzelnen Bereich mal anzuschauen. Aber
also Sydney ist auch schon eine Bubble. Also man genießt es auch einfach sehr, in der Stadt zu sein. So, man hat auch manchmal gar nicht so das Bedürfnis, so rauszugehen, weil halt auch einfach da immer so viel los ist. Und da versucht man halt wirklich eine gute Kombi zu finden. Und ich glaube, das ist auch gesünder, dass das halt auf ein paar wenige, halt längere Reisen zu beschränken, weil man hier wirklich merkt, so viele Leute haben halt den FOMO, halt auch dann alles mitzumachen. Deswegen, man findet am Ende keinen, der nicht einer, der nicht einen East Coast Roadtrip gemacht hat. Also das gehört halt auch dazu. Wie fandest du es generell so von der Sprache dann halt auch? Wie bist du da klargekommen, Henrik?
Ich muss sagen, ich bin eigentlich sehr gut klargekommen. Also durch das Studium, vor allem jetzt im Bereich Informatik, hat man ja sehr viel auch eigentlich mit Englisch schon zu tun, spricht viel Englisch, liest alles auf Englisch. Und auch sonst hatte ich eigentlich, glaube ich, schon recht viel irgendwie Kontakt zu Englisch als Sprache und hatte deswegen keinerlei Probleme, dort irgendwie reinzukommen. Aber ich würde auch sagen, dadurch, dass sehr viel andere internationale Studierende im Umfeld von einem irgendwie unterwegs sind, hat man dann auch öfter mal vielleicht irgendwie Wortfindungsschwierigkeiten, die dann jeder hat, wo man sich dann schon verständigen kann. Das heißt, das war eigentlich sehr angenehm. Und wenn man da ein sinnvolles Level an Englisch hat und vielleicht mal ab und zu Englisch gesprochen hat, sollte man da meiner Meinung nach keine Probleme haben und dann eben auch seine Sprachkenntnisse ganz gut erweitern können vor Ort.
Auf jeden Fall. Und einige haben es sogar wirklich auch so gemacht, dass sie diese Überbrückungszeit hier in Australien genommen haben, um dann nochmal die nächste Klausurenphase mitzumachen. Also wenn man halt auch wirklich studieren will, kann man das ja halt auch sehr gut machen und halt tatsächlich, weil es etwas einfacher gestaltet ist, weil es halt etwas mehr in die Breite geht als in die Tiefe geführt in den Kursen. Ich weiß nicht, kannst du das bestätigen, Henrik?
Ja, die Kurse sind thematisch super interessant, aber teilweise ein bisschen einfacher als in Deutschland, würde ich
sagen. Genau, und dann hat man halt wirklich die Zeit halt auch in so, ja, in den Domänen, wo man halt interessierter ist, mehr Zeit reinzustecken, weil Henrik hat es sogar geschafft, hier zu studieren und seine Masterarbeit fertig zu machen. Also man hat
war dann aber dann auch einige ein bisschen mit Stress verbunden. Also das muss man wollen, aber geht auch.
Genau, also auch nicht euch jetzt denken, so okay, in 3 Monaten muss ich dann halt meine Masterarbeit halt anfangen oder abschließen. Gerade wenn man es noch am Anfang oder so macht, dann kann man das auch gegen Ende seines Studiums noch verbinden. Also ich würde sagen, das ist ziemlich zeitunabhängig. Wir hatten hier Leute vom 3. Semester bis 5. Mastersemester. Also das geht schon sehr weit.
Genau. Und ich glaube, wir haben noch 2 Themen, über die wir sprechen müssen oder sollten, weil die für euch sehr interessant sind. Und zum einen das Thema irgendwie Finanzierung des Studiums. Also wie teuer ist es jetzt eigentlich in Sydney zu leben? Gibt es da irgendwelche Stipendien? Wie macht man das? Kann man arbeiten und so weiter? Und das letzte Thema dann noch kurz irgendwie Vorbereitung auf Australien. Wie läuft die Bewerbung ab? Können wir euch da irgendwas empfehlen, um euch dann auch mal die beiden Themen nochmal aus unserer Sicht kurz zu erzählen und euch damit auch, eben wenn ihr euch jetzt für Australien entscheidet, einen guten Einstieg zu ermöglichen für die Bewerbung. Aber ja, Florian, dann lass uns erstmal kurz über Finanzierung von Australien und Geld sprechen, weil das ja doch immer ein Thema ist, was aufkommt und womit man sich befassen muss, weil es eben doch nicht ganz günstig ist, wie wir jetzt schon gesagt haben. Ich weiß nicht, wie war da dein Vorgehen, dein Eindruck?
Nee, das stimmt. Also Henrik und ich, wir haben auch beide vorher schon gearbeitet, also neben dem Studium im Bachelor als auch im Master. Und da hat man halt auch die Möglichkeit schon, also auch gerade wenn man das jetzt eher so auf langfristige Sicht machen will, so in 2, 3 Jahren, die Möglichkeit dann auch Geld anzusparen und dann das halt zu nutzen, dann kann man es auch wirklich selbst finanzieren. Es gibt natürlich die Möglichkeit mit BAföG. Das hat jetzt auch bei uns 2 Leute, die hier waren. Das hat richtig gut funktioniert. Und ja, also es gibt ja auch noch das Promo-Stipendium. Das hatten ja glücklicherweise Henrik und ich auch. Da hat man dann zumindest die Flugkosten fast komplett gedeckt und die ersten paar Wochen. Also auch Stipendien-wise gibt es da, gerade auch wenn man schon eins hat, glaube ich, viele Möglichkeiten, dann nochmal ja, Geld zurückzulegen.
Genau,
Und
also ProMos ist eben dieses Stipendium, was sich für außereuropäische Aufenthalte eignet, und da solltet ihr euch auf jeden Fall bewerben, weil man dann eine Reisekostenpauschale von 1.500 € bekommt für Australien und noch 1, 2, 3 Monate finanziert bekommt, je nachdem, wie stark auch das Ganze nachgefragt ist, und man damit dann auf jeden Fall schon mal einiges an dem Geld zurückbekommt, was man ausgibt, und es keinen Nachteil gibt, wenn man sich da versucht zu bewerben. Das heißt, das würde ich euch auf jeden Fall raten. Sonst, wie Florian gesagt hat, ist es schon teuer. Also ich würde sagen, mit 2.000 € pro Monat im Durchschnitt solltet ihr schon rechnen, inklusive allem. Das heißt, da müsst ihr euch dann überlegen, habt ihr jetzt, wenn ihr das Ganze in 2, 3 Jahren machen wollt, vielleicht vorher, wie wir beide, einfach die Möglichkeit, in Deutschland neben dem Studium zu arbeiten und damit ein bisschen finanzielles Polster aufzubauen, was man dann ausgeben kann. Oder habt ihr ein Stipendium, wo ihr euch dann nochmal für den Auslandsaufenthalt ein bisschen Förderung holen könnt? Oder wollt ihr vor Ort arbeiten? Vor Ort arbeiten ist auch sehr gut möglich, hat Florian am Anfang schon mal kurz angesprochen. Da bekommt man dann pro Stunde $30, $40, recht gut, auch in
Genau, je nach Events, also viele unserer
genau.
Freunde haben es halt auch gemacht, dass sie dann halt entweder so bei Agenturen oder halt in einer Bar angefangen haben, teilweise auch in der Uni. Also da kann man schon wirklich dann auch hier sich gut noch was dazu verdienen.
Genau, das heißt, wenn man da sich überlegt, sollte man das machen oder nicht, würde ich euch raten, wenn ihr es euch leisten könnt, macht es auf jeden Fall und schaut eben, dass ihr vor Ort dann auch, weiß ich nicht, 10, 20 Stunden pro Woche, wenn ihr Zeit habt, dazu arbeiten könnt, weil dann ist es gut möglich, sich auch da das Leben in Australien zu finanzieren. Aber es ist ja trotzdem ein wichtiger Punkt, den man sich vorher überlegen muss, bevor man nach Australien geht, weil es doch nicht ganz günstig ist. Aber es ist auf jeden Fall möglich, das auch zu finanzieren, selbst mit eben ein paar Fördermöglichkeiten. Also sollte euch nicht daran hindern, aber wollten wir kurz ansprechen, um vielleicht
Genau,
auch eine
spezifisch.
realistische Einschätzung reinzubringen und nicht zu sagen, ja gut, das ist ein Thema, was wir nicht ansprechen, weil es halt teuer ist.
Wir können sogar noch dazu sagen, dass es zum Teil möglich ist, also je nach Absprache mit dem Arbeitgeber, seinen Job remote weiterzumachen. Also bei Unijobs ist es ein bisschen schwieriger. Ich hatte davor im DRC Lab halt auch in der Uni gearbeitet und das ging zum Beispiel dann nicht. Aber ansonsten passt das halt eigentlich oft, dass man sich dann noch hier einfach einen Job sucht und dann das laufen lässt. So. Also man merkt halt, man kriegt hier wirklich halt auch so eine ganz andere Routine einfach. Das können wir schon empfehlen.
Genau,
Und
also ich
glaube,
hatte zum Beispiel auch einfach in Australien noch remote für Deutschland weitergearbeitet, für so ein Projekt, an dem ich eben noch aktiv war, das noch 2 Monate lief, wo ich das vorher auch abgesprochen hatte, dass kein Problem war und ich damit dann auch mir einen Teil des Studiums dort noch finanzieren konnte.
ja, genau. Und bei mir war das
Also
dann
es gibt
halt zum Teil auch.
Möglichkeiten, müsst ihr euch nur informieren, schauen, wie ihr das am besten geregelt bekommt. Aber ja, das ist auf jeden Fall möglich. Okay.
Okay.
Aber dann jetzt noch zum
Nächster
letzten
Punkt.
Punkt, um die Vorbereitung gehen. Also wie läuft die Bewerbung ab? Was muss man dafür machen? Was muss man dafür können, um nach Australien zu gehen? Du meintest, es lief bei dir sehr spontan ab, Florian. Was hast du gebraucht, um dich zu bewerben?
Oh, den DAAD-Sprachtest. Da müsst ihr halt gucken, dass ihr so 2 Wochen vorher einen Termin macht. Also wenn zum Beispiel die Deadline, ich glaube, die ist jetzt 20. Juli oder
Ich
Juni
glaube,
oder
Juni,
so.
20.06. war die für meine Bewerbung.
Genau.
Vielleicht ist die jetzt auch verschoben. Das findet ihr aber auch auf der Webseite der Uni Potsdam.
Genau. Dann müsst ihr halt nochmal einplanen, euch wirklich schon so einen Monat mindestens vorher vorzubereiten. Also gerade Sprachtest müsst ihr halt haben. Dann halt auch schauen, dass ihr Empfehlungsschreiben habt und halt. Es gibt schon ein paar formale Auflagen, aber wenn man die geschafft hat und halt auch so ein bisschen halt dahinter steht, also auch gerade, ich glaube, jeder, der Erasmus gemacht hat, für den ist das dann nichts groß Neues. Das kann man schon dann gut vorbereiten. Eigentlich ist es dann halt viel abwarten. Man gibt halt die Bewerbung ab, hat sein Motivationsschreiben gemacht, optional halt noch das Stipendium dazu. Die Bewerbungen sind halt ziemlich ähnlich, die Zeiten, also auch das noch einplanen. Dann heißt es erstmal abwarten. Und auch für Hendrik war es ja so, okay, ich habe jetzt halt abgewartet und ich warte jetzt halt noch das eine Jahr und gucke dann, ob ich mit hingehe. Aber alle bei denen, die bei uns in dem Pool waren, sind am Ende dann auch hingegangen. Also das geht dann schon relativ schnell. Und das Wichtige hier halt noch als Empfehlung, als Übergang dann, wenn man, genau, weil man halt wirklich merkt, so, man gibt es ab und dann kommt halt die Zeit und ich weiß nicht, wie es bei dir war, Henrik, aber man hat dann das Gefühl, ein, zwei Wochen vorher, oh, jetzt geht's ja schon los. Also,
ja.
Für mich war dieser Prozess eigentlich relativ einleuchtend. Also, ja.
Genau, also zur Bewerbung vielleicht nochmal. Also wie gesagt, ihr braucht Motivationsschreiben, Empfehlungsschreiben von irgendwelchen Dozenten, Dozentinnen. Aber das findet ihr alles auf der Website der Uni Potsdam, was genau in Dokumenten gebraucht wird. Ich würde sagen, vielleicht könnt ihr auch schon 2 Monate vorher euch einfach langsam informieren, langsam mal überlegen, was muss an Dokumenten alles vorbereitet werden, was müsst ihr von externen Personen noch holen an irgendwelchen Dokumenten, um dann zum 20.06. alles verfügbar zu haben und nicht auf den letzten Drücker noch festzustellen, oh, ich brauche ja doch noch ein Empfehlungsschreiben von irgendeiner Professorin, die jetzt aber nicht so spontan ist, mir das bis übermorgen zu schicken.
Ja, das gibt's halt immer wieder, aber da halt einfach fragen, wirklich. Also gerade wenn man so in anfänglichen Semestern ist, auch gerade so mit Corona, man die Professoren vielleicht gar nicht so persönlich kennt, Fragen kostet nichts. Und ich glaube, das ist halt auch so eine Key-Empfehlung, die wir machen können. Einfach mal nachfragen so und dann kriegt man auch die ganzen Infos.
Genau, würde ich auch sagen. Also es gibt eigentlich keinen Grund, der euch davon abhalten sollte, sich zu bewerben. Macht euch ein bisschen Gedanken darüber, auch was ihr an der Uni schon an Kursen belegen wollt, ob die Uni wirklich zu euch passt, weil das dann auch fürs Motivationsschreiben einfach sinnvoll ist, da Gründe reinzuschreiben, was ihr an der Uni an Kursen belegen wollt oder was
an Vertiefungen. Ihr könnt doch komplett ehrlich sein. Also bei uns haben zum Beispiel Leute Kommunikation studiert und dann kannst du halt trotzdem auch so Kurse wie halt Journalismus nehmen. Also das ist halt schon auch cool, wenn man halt so nochmal ganz andere Richtung oder wie bei dir Architektur hat, was wir nur an der FH haben.
Ja.
Also man kann da auch wirklich dann etwas freier wählen. Also da muss man sich auf jeden Fall auch nicht zu viel Sorgen machen, dass man sein Kursprogramm komplett durchzieht. Also gerade im Master, wir hatten beide sehr viel Freiheiten und man merkt, das kommt alles schon auf einen zu und funktioniert dann auch relativ entspannt, auch gerade weil die Plattformen deutlich besser funktionieren, als man teilweise von zu Hause gewohnt ist. Also das ist schon sehr, sehr gut abgestimmt.
Ja, und genau ein Punkt, weil du gerade Plattform angesprochen hast, wenn man dann seinen Platz bekommen hat an der an der UTS und es dann langsam darum geht, dass man sich vorbereiten muss, es geht bald nach Australien, dann ist da auch die Uni Potsdam sehr kommunikativ, erzählt einem genau, was die nächsten Schritte sind. Man hat, glaube ich, auch nochmal einen Zoom-Call oder vielleicht auch ein Präsenzgespräch dann, wenn...
Genau, da auch Empfehlungen.
Genau, bekommt alle Infos, wie alles läuft. Bekommt dann von der Uni in Sydney auch die Bestätigung, dass man eben sein Visum beantragen kann und so weiter. Und hat dann eigentlich einen sehr klaren, strukturierten Prozess, wie man vorgehen muss. Wählt dann Kurse an der UTS, muss als internationaler Studierender, ich glaube, doppelt so viele Kurse wählen, wie man eigentlich am Ende belegen möchte, weil man eben nicht jeden Kurs bekommt, den man machen möchte. Das heißt, man sollte sich da schon auch ein bisschen in die Breite informieren und schauen, okay, was gibt's denn an Kursen, die grob zu dem passen würden, ja, was ich lernen möchte. Und dann bekommt man davon eben einen Teil am Ende zugeteilt. Aber ich war recht happy mit dem, was ich auswählen konnte. Es gab genug Auswahlmöglichkeiten für mich. Also ich konnte zwischen ein paar Kursen dann am Ende wählen, die ich mir gewünscht habe und war somit dann auch flexibel, das zu wählen, was am Ende am besten zu dem gepasst hat, was ich in Sydney lernen wollte.
Ja, und das finde halt wirklich auch, wenn wir nochmal kurz einen Schritt zurück zur Uni machen, merkt man halt, der Unterschied ist halt von der Großgröße halt auch einfach merkbar, also deutlich spürbarer. Es ist halt eher von der Größe wie Uni Berlin, dass man dann halt auch sieht, man hat Kurse wirklich mit wenigen Leuten. Ich hatte halt ein Seminar mit 3 Leuten. Das war tatsächlich richtig cool im Bereich Design Thinking. Und dann hatte ich aber auch Kurse, wo halt im Bereich Computer Vision 150 Leute da waren. Also man hat da wirklich auch die Bandbreite und kann da dann halt auch schauen. Also ich würde auch sagen, das ist dann für jeden sowas dabei. Sowohl die Breite als auch in die Spezialisierung. Halt nur halt auch offen. Entsprechend machbaren Level. Also es ist nicht wie erstes, zweites Semester Naturwissenschaften im Bachelor. Das ist schon deutlich entspannter.
Genau. Ich glaube, damit haben wir auch die meisten Themen, die so für ein Auslandssemester relevant sind, ein bisschen abgehakt. und euch hoffentlich ein bisschen Eindruck darüber geben können, wie wirbt man sich, wie ist das Leben in Sydney, wie ist die Uni in Sydney, kann man es empfehlen oder nicht empfehlen. Und genau, also ich kann es wie gesagt sehr empfehlen, würde jedem von euch nahelegen, auf jeden Fall ein Auslandssemester zu machen und das auch in Sydney zu machen, wenn das für euch eben passt und die Punkte, die wir jetzt genannt haben, auch für euch interessant sind. Und genau, sonst, wenn ihr irgendwie Fragen habt oder nochmal detailliert über bestimmte Aspekte irgendwelche Themen mit uns besprechen wollt, meldet euch gerne bei uns. Und genau, sonst gebe ich nochmal das Schlusswort an Florian.
Genau, wir wollten jetzt noch mit dem unserer besten Abschlusserfahrung oder unserer besten Erfahrung aus Australien oder für dich, Henrik, vielleicht sogar generell und des Trips, mitteilen. Also bei mir gab es natürlich sehr, sehr viele Highlights, aber ich glaube, so ein Moment, der tatsächlich in Erinnerung geblieben ist, war einfach beim Roadtrip, dann bei Whitsundays auf dem Segelschiff und da dann zusammen halt wirklich auch Delfine springen sehen. Das ist schon recht cool. Also da kann man halt auch wirklich dann sehen, man ist zu Recht ans andere Ende der Welt gefahren. Und bei dir, Henrik?
Bei mir war es eigentlich auch ein Roadtrip von Brisbane nach Sydney. Da hatten wir uns so ein großes Wohnmobil geliehen, weil man über One-Way-Rentals sehr günstig Autos mieten kann und dann für ein paar Euro pro Person pro Tag wir da runterfahren konnten an der Küste und einfach auf der Reise irgendwie Koalas gesehen haben, Kängurus gesehen haben, super schöne Landschaft gesehen haben, auch mal einen Tag surfen waren, einen Tag am Strand lagen und damit irgendwie so die komplette Vielfalt, oder ja, nicht die komplette Vielfalt, aber viele Teile von dem, was man sich unter Australien vorstellt, mit einer Gruppe von Freunden einfach erleben konnte in einer dieser Semesterbreaks. Und ja, das war, fand ich, eine der schönsten Erfahrungen. Kann ich jedem empfehlen.
Same, kann ich auch nur bestätigen. Bei uns dann halt auch mit einer Fünfer-Truppe Deutschen und 5 Dänen hochgefahren. Und es war dann halt auch ein sehr schönes Erlebnis gewesen. Also man hat dann wirklich coole Leute um sich rum und die machen dann die ganze Erfahrung halt zu was Besonderem. Dann danke dir, Henrik, und generell dem International Office und halt auch vor allem Larisa Subatisch für die Unterstützung auch für uns, die wir bekommen haben während der ganzen Zeit. Also es war ja auch wirklich eine Chance. Willst du abschließen, Henrik?
Ja, also ich kann mich auch nur nochmal bedanken bei allen, die von Uni Potsdam Seite aus das Ganze unterstützt haben, möglich gemacht haben und jetzt auch bei mir nochmal speziell es möglich gemacht haben, dass ich mein Auslandssemester trotz Corona noch durchführen konnte und eben um ein Jahr verschieben konnte. Also war eine sehr, sehr schöne Erfahrung und genau, also ich wünsche euch, dass ihr vielleicht durch unser kurzes Gespräch bisschen eindringen konnte darin, was kann man in Australien machen? Ist es was für mich oder doch nicht? Und ja, danke dir auch, Florian.
Genau, habt eine gute Zeit und macht das Beste draus, gerade jetzt. Es gibt so viele Möglichkeiten. Wir können das empfehlen.
Genau.
Also, macht's gut und vielleicht sieht man sich ja dann mal wieder in Potsdam, Berlin.
Tschüss. Genau. Tschüss.